Hallo und herzlich willkommen zum 549. NMAC Podcast. Ja. Heute mit mir Alex und bei mir ist heute Erik. Hallo Erik.
Ja, ein spukiges Hallo an dich, Alex, und ein spukiges Hallo an unsere Hörer.
Genau. Ja, spukig, das passt, weil wir gehen ja auf Geisterjagd mit Luigi.
Ist denn schon Halloween?
Ja, stimmt. Aber ich überlege gerade, also wir reden über Luigi's Mansion 2 HD und ich überlege gerade, weil du Halloween erwähnst, ich glaube nicht ein... Doch, der dritte Teil ist im Oktober erschienen. Genau, der ist sogar am 31. Oktober erschienen. Aber die anderen Teile sind alle eher Anfang des Jahres immer erschienen.
Ja, gut, kommt drauf an, beim ersten Teil muss man ja sagen, der erschien ja bei uns erst ein halbes Jahr später, weil das ja ein Launch-Titel vom GameCube war.
Und der ja, das GameCube stimmt, der ist in Japan im September erschienen, genau. In Amerika im November und bei uns dann halt im Mai. Das stimmt natürlich, aber ansonsten, ich weiß gerade nicht, wie es mit der 3DS-Version vom ersten Teil war.
Habe ich gerade nachgeschaut, die kam tatsächlich am 19. Oktober 2018 bei uns raus.
Also auch Oktober, ja. Aber es ist halt nicht so das Übliche, dass das jetzt zwingend um Halloween rum die Reihe erscheint. Muss man ja auch sagen, ist ja auch gar nicht notwendig. Man kann sich ja auch schön im Frühjahr oder auch Sommer gruseln. Und ja, das wollen wir natürlich mit Luigi's Mansion 2 HD. Dazu die Frage, hast du damals das Original Luigi's Mansion 2 auf dem 3DS gespielt?
Tatsächlich handelt es sich bei Luigi's Mansion 2 für den 3DS um eines der wenigen 3DS-Spiele, die ich damals zwar relativ nahe zum Launch gekauft habe, die bis heute allerdings noch verschweißt bei mir im Regal stehen. Also ich habe die 3DS-Version nie gespielt und habe das Spiel jetzt erst auf der Switch dann durchgespielt und auch nachgeholt sozusagen.
Okay. Da bin ich mal gespannt, was du zu sagst, weil ich weiß, dass Luigi's Mansion 2 bei einigen Personen aus der Redaktion, um die Redaktion herum, nicht der beliebteste Teil ist, sag ich mal.
Ja, du redest mit Sicherheit von Emil und Michael, ne?
Natürlich.
Ja, weil...
Die sind ja nicht die größten Fans von. Wir haben schon mal über die Reihe gesprochen, über Luigi's Mansion an sich, damals im Podcast, 78 war ein Luigi's Mansion Franchise Podcast tatsächlich dran. Außerdem gab es einen Podcast zur 3DS-Version in Podcast 250.
Genau, den müsste ich tatsächlich damals mit Michael aufgenommen haben.
Ganz genau, ja. Und da gab es auch einen Podcast zum dritten Teil, das war Podcast 304. Nur um auch mal darauf hinzuweisen, dass ihr da noch was zu Luigi's Mansion hören gehört. Zum zweiten Teil gesondert hatten wir bisher noch gar keinen Podcast.
Tatsächlich nicht. Michael und ich hatten das zwar mal angedacht, aber das haben wir dann aus Zeitgründen dann irgendwie nie umgesetzt, dass wir mal zu Luigi's Mansion 2 noch einen Podcast aufnehmen, weil wir hatten dann für unsere Halloween-Ausgaben auch irgendwie immer was anderes gefunden in der Zeit. Und zu dem Zeitpunkt war das Spiel dann halt auch schon einige Jahre alt und hätte man dann auch nur reinschieben können, wenn wir da noch nichts anderes gehabt hätten. Aber so ist ja toll, dass dann nochmal eine HD-Version kam für die Switch, dass wir dann quasi die Reihe heute komplettieren können.
Genau. Ja, ich muss noch sagen, ich habe natürlich das, also ich habe damals die 3DS-Version gespielt und auch beendet. Also ich kenne es schon vom 3DS. Habe aber jetzt auf dem Switch auch nochmal gespielt. Und ja. Genau. Nur um das auch noch zu vervollständigen. Ich würde sagen, reden wir mal beim zweiten Teil. Erstmal darüber, der zweite Teil wurde natürlich von Next Level Games entwickelt, die ja seit dem 3DS-Version vom zweiten Teil für die Luigi's Mansion-Reihe zuständig ist. Allerdings war für die HD-Version jetzt Tantalus Media verantwortlich. Mhm. Das ist ein Studio, ja, die haben schon sowohl Eigenentwicklung als auch Auftragsarbeiten als auch Remaster umgesetzt. Also die haben zum Beispiel sowas wie die Age of Empires Definitive Edition oder Age of Empires 2 Definitive Edition, also alle drei Teile da umgesetzt. Sie haben aber auch diese Rime damals entwickelt für die Switch, also die Switch-Version. Haben Spiele wie Mass Effect 3, Deus Ex auf die Wii U damals portiert und auch Twilight Princess HD und Skyward Sword HD waren sie beteiligt.
Ich habe mal gerade so in die Liste reingeguckt, was ich ganz interessant finde. Das erste Spiel, was die wohl entwickelt oder portiert haben, war Stargate auf dem Super Nintendo.
Das müsste damals sogar eine eigene, tatsächliche Entwicklung, also so, das war, damals war es ja noch so, dass so Spiele oft dann für verschiedene Versionen andere Studios bekommen haben. Die Genesis-Version wurde von Probe entwickelt und die Super Nintendo-Version von damals noch Tantalus Interactive, die ja mittlerweile Tantalus Media heißen. Und ja, genau, das war dann ihr erstes Spiel. Das Studio gibt es seit 1994, ist, ja.
Also kein unbeschriebenes Blatt und ja.
Ja, genau. Es ist schon lang, also wirklich lange da. Man muss sagen, die ganz großen Namen haben sie jetzt in der Entwicklung nicht gehabt. Also Eigenspiele, eigene Namen. Sie haben halt viel, wie gesagt, portiert, viele Lizenzspiele gehabt, wie halt eben Stargate oder auch später Man in Black oder sowas. SpongeBob haben sie mit Spielen entwickelt. Aber dafür haben sie, muss man halt sagen, also wenn man bedenkt, dass das Studio jetzt schon seit 30 Jahren gibt, ja. Ja.
Ja, da haben sie schon einige große Namen dann auch drin gehabt. Also für Nintendo-Fans dürften ja vor allem jetzt so die HD-Version von Twilight Princess und Skyward Sword dann am wichtigsten sein. Das waren so die letzten beiden großen Nintendo-Werke vor Luigi's Mansion 2HD, die sie eben portiert haben. Und
Genau.
das waren ja auch ordentliche Spielversionen dann für die Wii U und die Switch.
Ich meine, es waren auch bisher die drei einzigen Sachen, die sie für Nintendo umgesetzt haben.
Kann
Also jetzt
hinkommen.
direkt nicht für die Konsole, sondern für Nintendo selbst als Auftraggeber.
Ja, würde mir jetzt auch nichts anderes einfallen. Ich gucke mir auch gerade die Übersicht an. Also da steht jetzt auch nichts anderes drin. Also
Genau.
ja.
Aber auf alle Fälle ein erfahrenes Portierungsstudio bzw. Remaster-Studio. Und da muss man, kann man ja vorab auch schon mal sagen, auch bei Luigi's Mansion haben, in der Hinsicht haben sie wieder überzeugt. Also kann man nichts vorwerfen der Umsetzung des Spiels auf die Switch.
Ja, da hat man ordentlich was dran gemacht. Also das können wir ja direkt mal dann auch erwähnen, wo du es jetzt schon raushaust.
Genau.
Also, man muss ja sagen, es ist ja ursprünglich ein 3DS-Spiel gewesen und dafür haben sie es grafisch schon sehr gut überarbeitet und angepasst. Ich meine, klar, man merkt halt immer noch an bestimmten Punkten, dass es halt ein 3DS-Spiel mal war. Aber trotzdem finde ich es dann schon ordentlich, was sie da rausgeholt haben.
Man muss halt sagen, gerade wenn man es denn jetzt mit dem dritten Teil vergleicht, die HD-Version vom zweiten Teil, merkt man, dass es halt keine Switch-Originalentwicklung ist in dem Sinne. Der dritte Teil sieht besser aus, in bestimmten Punkten natürlich nur, muss man sagen. Dafür muss man aber schon auch manchmal genau, sehr genau hinschauen, sollte man dazu sagen. Ich rede hier wirklich von Grafikvergleichen. Also bei denen die Sachen auch nebeneinander gestellt wird. Stellt man jetzt den 3DS neben die Switch-Version, fällt allerdings auch auf, wie viel besser das Spiel auf der Switch als auf dem 3DS aussieht. Gerade was die Auflösung natürlich angeht, was logisch ist, ist eine HD-Auflösung, aber auch was zum Beispiel, was einige Details angeht. Nehmen wir als Beispiel die Latzhose von Luigi. Die hat auf der auf dem 3DS keinerlei Nähte, die natürlich auf der Switch-Version jetzt dabei sind. Auch die Knöpfe waren in der 3DS-Version eher sehr flach, einfach flache Dinger, die drauf sind. Hier hast du glänzende, mit goldene Knöpfe wirklich, die wirken wie Knöpfe. Also das sind nur so, um mal zwei so Beispiele zu nennen, die wirklich auffallen. Das sind jetzt wirklich nur die, sind so Kleinigkeiten. Auch die Mütze von Luigi ist viel feiner, also einfach von den Kontrast zwischen den Farben auch zum Teil und wie das L auf dem weißen Untergrund aussieht zum Beispiel. Aber insgesamt, also das sind so Sachen, die fallen halt schon auf. Die Handschuhe haben mehr Details von Luigi, was natürlich einfach der Konsole, dem System geschuldet ist, logischerweise. Und natürlich den Möglichkeiten der heutigen Technik. Aber gerade wenn man das halt sich so mal vielleicht anschaut, fällt halt einfach auch auf, wie viel dann doch daran gemacht wurde, obwohl, und das muss man ja sagen, es ist kein Remake, es ist ein ganz klares Remaster, bei
Ja.
dem vorwiegend das Spiel von einem Handheld-System auf ein, ja, Hybrid-System nennt man es ja gerne mal, aber man kann hier sagen, auf ein Heimkonsolensystem gebracht wurde. Und ja, da muss man halt echt sagen, das ist schon wirklich, wirklich ordentlich, also nicht so ordentlich, sehr gut, was sie daraus gemacht haben.
Ja, also vor allem steuerungstechnisch, das habe ich zumindest öfters mal gehört und gelesen, ist es wohl auf der Switch natürlich auch angenehmer zu spielen. Einfach ist dem Grund geschuldet, da man ja auf der Switch einen zweiten Analog-Stick hat. Den hatte man ja auf dem 3DS ursprünglich nicht. Und ich weiß jetzt leider nicht, ob das Spiel damals das Circle Pad Pro oder Circle Pad Pro XL, respektive dann den C-Stick vom New 3DS dann eben unterstützt hat, das weiß ich leider nicht, aber auf der Switch hat man halt diesen Stick dann natürlich auf jeder einzelnen Version der Konsole. Und ja, entsprechend kannst du dann auch viel besser auf die Gegner zielen mit der Taschenlampe oder dem Staubsauger, auch wenn es natürlich nicht perfekt ist, wie ich finde. Aber es dürfte sich deutlich besser spielen, so von dem, was ich gehört und gelesen habe.
Ja, da stimme ich dir voll, also da stimme ich voll und ganz zu. Es spielt sich deutlich angenehmer als auf dem 3DS, meiner Meinung nach. Also ich finde es viel angenehmer. Du hast jetzt auf der Switch auch diesen Gyrosensor mit drin, mit dem du auch die umschauen kannst dich.
Ja.
Bewegen des Controllers wegen der Switch. Das war auf dem 3. Was?
Ja, den habe ich
Ja.
tatsächlich deaktiviert, aber erzähl erst
Ja,
mal.
ich auch. Ich mag den nicht. Wenn er nicht zwingend erforderlich ist, deaktiviere ich den eigentlich immer.
Ja, es ist gab nämlich.
Der war auf dem 3DS viel wichtiger fürs Umschauen. Du brauchst es ihn nicht zwingend. Es ging auch irgendwie anders. Ich weiß gerade gar nicht mehr genau. Ich glaube, du musst eine Schultertaste halten. Dann konntest du dich umsehen. Also du hast im Grunde dich nicht mehr bewegen können beim Saugen, sondern hast stattdessen umgesehen. Das ist jetzt nicht alles viel besser gelöst. Man muss sagen, die Steuerung ist nicht perfekt jetzt in HD-Neuauflage. Sie ist nicht so gut wie zum Beispiel in Luigi's Mansion 3. Im dritten Teil ist die Steuerung nochmal einen Ticken besser als im zweiten Teil. Was dann einfach daran liegt, dass sie hier die Grundlagen der 3DS-Version ja umsetzen mussten. Sie mussten ja darauf aufbauen. Haben das ja nicht neu programmiert. Sie haben ja die Grundlagen genommen. Und die konnten sie nicht komplett so überarbeiten, dass es jetzt das ist, was du im dritten Teil hast, weil der einfach ganz andere Möglichkeiten dir anbietet.
Ja.
Aber für das, was die 3DS-Version einem angeboten hat, muss man sagen, haben sie es schon sehr gut umgesetzt.
Ja, das stimmt schon. Aber was ich gerade noch zum Gyrosensor ergänzen möchte,
Ja?
ich habe den nämlich aus einem ganz bestimmten Grund deaktiviert. Es gibt ja im Spiel bestimmte Sequenzen, wo du mit Luigi über so einen Balken balancieren musst, damit du nicht runter ein Stockwerk tiefer fällst. Also du wirst dann natürlich wieder zurückgespawnt, verlierst aber halt Lebensenergie irgendwie, ich glaube 5 Herzen und du hast ja maximal 100 davon. Und ich komme mit diesem Gyrosensor dabei überhaupt nicht klar. Ich halte das Ding so gerade oder balanciere meiner Meinung nach auch richtig aus, aber es funktioniert vorne und hinten einfach nicht damit. Und da habe ich es halt ausgestellt und dann konnte ich halt drüber balancieren und quasi das Gegengewicht dann entsprechend mit dem Analog-Stick halt austarieren. Und das hat deutlich besser funktioniert, auch wenn jetzt nicht unbedingt 100% perfekt. Aber ich habe es dann meistens beim zweiten Anlauf spätestens auch geschafft immer. Und beim Gyrosensor war das halt das genaue Gegenteil. Da habe ich irgendwie 5, 6 Versuche gebraucht. Und wenn du dann einfach ein Drittel deiner Lebensenergie verlierst wegen diesem Blödsinn, ja, denke ich mir auch, gut, hätte man dann auch direkt sein lassen können, wenn es nicht so gut funktioniert.
Ganz genau. Also ich muss auch sagen, das ist auch so eine Sache mit einer der Gründe, warum ich den Gyrosensor nicht mag, weil das in der Hinsicht. Es gibt Spiele, die das besser umsetzen, muss man auch dazu sagen. Also das ist halt einfach so. Nicht jedes Spiel setzt das jetzt so um oder ist da in der Hinsicht ja schlechter, weil einfach die Be Umsetzung besser ist. Aber an sich bin ich kein großer Fan des Gyrosensors.
Ja, aber muss natürlich
Gerade in
sagen,
solchen Segmenten, sage ich mal auch.
Luigi's Mansion 2 ist da sehr viel fairer mit diesen Rücksetzpucken als zum Beispiel die ursprüngliche Version von Shenmue 2 auf dem Dreamcast zum Beispiel. Weil wenn du da runtergefallen bist bei so einem Alexia, dann musstest du halt auch wieder komplett hochlaufen und alles. Und das war halt mit sehr vielen Quicktime-Events verbunden, wo man wirklich Jedi-Reflexe haben musste. Also deswegen kann man bei Shenmue 2 nur sagen, spielt lieber die PlayStation 4-Version, weil da habt ihr auch jederzeit die Möglichkeit zu speichern. Und das konnte man auf dem Dreamcast halt noch nicht. Ja, und deswegen ist das schon fairer. Aber apropos Speichern, das ist auch so etwas, was ich so ein bisschen schade finde bei Luigi's Mansion 2, weil das Spiel ist ja in Missionen aufgeteilt. Und ja. Man kann während einer Mission nicht speichern. Das mag bei den ersten Missionen, die dann vielleicht so 10, 15 Minuten gehen, noch nicht so ein großes Defizit sein. Aber später, wenn du halt dieses Gemäuer oder diese Gemäuer, ja, es sind ja mehrere, die du dann eben erkundest, dann auch wirklich genau unter die Lupe nehmen willst, dann bist du halt mal so 30, 40, 50 Minuten da unterwegs. Und da muss ich sagen, hat das mich schon sehr gestört.
Ja, stimme ich dir voll und ganz zu. Finde ich auch ein bisschen schade, dass sie da nicht jetzt eine Speicherfunktion hinzugefügt haben. Es muss ja keine großartige sein, was weiß ich, mit mehreren Speicherständen oder sowas. Mir wird schon eine Quicktime-Speicherfunktion reichen. Aber einfach, dass ich während einer Mission sagen kann, ich speichere jetzt, weil ich was anderes spielen will, weil ich die Konsole ausmachen möchte. Aus welchem Grund auch immer. Aber das kann ich nicht und deswegen bin ich entweder gezwungen, die Switch im Standby-Betrieb zu lassen, was ja möglich ist, aber ich nicht immer will, oder halt die Mission erst zu Ende zu spielen. Und das finde ich halt schon schade. Aber so war es halt auch schon auf dem 3DS, muss man dazu sagen, was ich auch da schon störend fand, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Weil wenn halt sowas recht lange dauert, dann, klar, den 3DS klappst du mal eben schnell zu, legst ihn beiseite oder so, oder wechselst schnell die Bahn oder was auch immer, wo du halt gerade spielst. Aber trotzdem ist es nicht die perfekte Lösung, wenn man nicht zwischendurch mal speichern kann. Ja. Ich weiß gar nicht, es gibt ja Autospeichern hin und wieder zwischendurch, aber ich glaube, das ist nur, ist jetzt nicht dafür, dass dein Fortschritt gespeichert wird, sondern dass nur irgendwie also Rücksetzpunkte und sowas gespeichert werden, meine ich. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie das genau war.
Ja, mehr kann es auch nicht sein, weil also selbst Collectibles oder so, die werden ja auch nicht gespeichert, genau, wenn man es nicht deswegen abschließt. Und das sind so Sachen, wo ich mir dann gedacht hätte, okay, man hätte vielleicht für dieses Spiel eher ein vollständiges Remake machen sollen, weil das Original krankte ja schon an diesen Problemen. Und dann hat man jetzt einfach halt eine Portierung gemacht. Ich meine, klar, Nintendo konzentriert sich momentan eher auf das, was auf der auf dem Switch-Nachfolger dann erscheinen wird und hauen jetzt eher vermehrt solche Portierungen raus, was ja in gewisser Weise auch okay ist bei so älteren Spielen, die vielleicht dann auch nicht jeder gespielt hat. Ist halt nur immer schade, dass dann für Leute, die dann länger dabei sind wie wir, dann in dem Sinne auch so gerade zum Schluss der Konsole jetzt nichts Neues mehr bekommen und dann auch denken, okay, wir haben das irgendwie schon mal erlebt oder zumindest gehört, dass es damals nicht so sonderlich gut funktioniert hat. Und man merkt dann halt, okay, da wurde jetzt wenig bis gar nichts dran getan. Das ist halt auch immer ein bisschen schade, finde ich.
Ja, man muss hier halt sagen, sie hätten die Speicherfunktion problemlos in einem Remaster ergänzen können. Haben ja andere Spiele auch, du hast Shenmue schon als Beispiel gebracht.
Ja.
Das war ja auch nur ein Remaster, die genau. Shenmue für die PS4. Und die haben es ergänzt. Ich habe schon andere Remaster erlebt, die das und es sind wirklich auch nur Remaster gewesen, die einfach eine dauerhaft, also überall mögliche Speicherfunktionen hinzugefügt haben. Das ist gar kein Problem, das hätten sie hier ergänzen können. Das hat nur das Konzept nicht vorgesehen von dem Spiel. Und das finde ich halt schade. Das mit den Spielen, die jetzt noch für dieses Jahr erscheinen, ist eine andere Sache. Es kommen ja auch noch neue Spiele. Aber ich weiß, was du meinst. Was ich jetzt interessanter finde, aber das ist sowas, was eher fürs Ende des Podcasts dann ein Thema ist, dass wir hier eine 3DS-HD-Version auf der Switch sehen, was bisher noch nicht so oft der Fall war. Ich bin mir gar nicht sicher, ob Nintendo überhaupt schon mal ein 3DS-Spiel eigenständig auf die Switch portiert hat. Ich überlege schon die ganze Zeit, aber ich bin mir gerade echt nicht mehr sicher, ob da schon mal ein 3DS-Spiel von Nintendo auf die Switch portiert wurde.
Ich überlege gerade. Jein, also wir haben zwei Fälle, bei denen man aber nicht sagen kann, dass es wirklich eine direkte Portierung ist. Also einmal hätten wir ja Sushi Striker gehabt, was aber zeitgleich für 3DS und die Switch
genau, das war, da wurden zwei Versionen einfach, also da gab es dann direkt eine Switch-Version. Zählt in dem Sinne nicht.
Genau, und das andere Beispiel, was ich hätte, wäre halt Hyrule Warriors gewesen, wo ja Bestandteile zumindest vom 3DS und der
Ja.
Wii U, ne? Und das ist auch mal ein bisschen schwierig dann zu sagen, ne?
Ja, sie mussten halt diese Bestandteile schon portieren, das stimmt. In Teilen kann man dann sagen, ist das so ein Fall? Ja, das stimmt. Also das kann man schon auch sagen, in gewisser Weise ja. Aber halt nicht so, dass ein reines 3DS-Spiel komplett portiert wurde, weil bei Hyrule Warriors hattest du halt auch die, jetzt überlege ich gerade, war das Wii U?
Hyrule
Es war Wii
Warriors,
U, oder?
erster war Wii U, genau.
Ja. Und deswegen zählt nicht hundertprozentig. Aber teilweise.
Ja.
Aber gut, da über das Thema will ich zum Ende des Podcasts nochmal dann auf das Thema zurückkommen. Ich will jetzt erstmal über Luigi's Mansion an sich sprechen. Wir haben ja schon gesagt, es gibt eine Missionsstruktur. Also erstmal zur Geschichte, weil die haben wir noch gar nicht angerissen. Luigi wird von Professor Igitt ins Nachtschattental teleportiert, weil dort ja Schauriges vor sich geht. Der Finstermond ist zerbrochen und deswegen sind die Geister jetzt böse und Luigi soll halt dabei helfen, die Finstermondstücke zurückzubeschaffen, damit die Geister wieder friedlich werden. Ist, glaube ich, die ganze Geschichte.
Ja, genau. Also das Spiel knüpft ja im Grunde an die Geschehnisse des ersten Teils an. Also Luigi ist auch schon ein gemachter Geisterjäger, könnte man halt sagen. Will mit der
Genau.
ganzen Sache aber nichts mehr zu tun haben eigentlich. Aber er hat keine Wahl. Der wird dann einfach von dem Professor, du hast ja gesagt, Igitt, also Immanuel Gitt heißt er ja,
Genau.
komplett ausgeschrieben sozusagen.
Oder im Englischen Igat beziehungsweise Elvin Gat.
Ja, da haben sie. Da gibt es so einer der ein Beispiel, wo Nintendo dann bei verschiedenen Sprachen dann so versucht, dann ein paar Wortwitze vielleicht so noch mit einzubauen, die dann halt in einer Sprache
Genau.
funktionieren, der anderen halt nicht. Weil wenn du hier hast, so Igitt, ne? Naja, und der wird halt dann quasi zum Nachtschattental geholt. Der hat da so ein zweites Labor und man muss dann eben in diesem Nachtschattental verschiedene, ja, Gemäuer, also Herrenhäuser könnte man sagen, die dann auch verschiedene Schwerpunkte legen, so ein bisschen. Also zumindest optisch. Spielerisch sind die alle relativ ähnlich, finde ich tatsächlich. Was ich auch so ein bisschen an diesem Spiel kritisieren möchte, da hätte man deutlich mehr machen können. Ja, und man geht dann eben auf Geisterjagd, hat dann pro Mission ein bestimmtes Ziel, was man eben machen soll, und dann wird man halt wieder zurückgeschickt. Und in der nächsten Mission, in meistens dasselbe Herrenhaus, es sei denn, man hat dann den Bossgegner am Ende besiegt von, ich glaube, es sind immer so zwischen 3 und 5 Levels, die man dann eben dort abschließen muss.
Ja, kann sich. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wie viele es sind, aber fünf, also ja, so in der Richtung geht. Ich glaube, mehr als fünf hat kein Ding.
Genau, und also es gibt dann zum Beispiel die Aufgabe, irgendwo Zahnräder zu finden, um einen Mechanismus in Gang zu setzen. Normalerweise denkt man ja, okay, man geht irgendwie in so einem Herrenhaus, da geht man durch. Nehmen wir mal Resident Evil als Beispiel. Du sammelst halt die Gegenstände und weißt, okay, jetzt hast du alles und jetzt kannst du zu dieser Maschine gehen, die du in Gang setzen willst. Ja, bei Luigi's Mansion 2 ist es halt so, dann sagt der Professor über Funk, ja, du hast die Zahnräder jetzt gefunden, komm zurück zu mir, ne? Und dann wird er dich zurückteleportieren und anstatt dass man irgendwie so eine Struktur hat, dass du einfach weiter und weiter dieses Gemäuer untersuchen kannst, was meiner Meinung nach wesentlich besser funktionieren würde, weil du einfach immersiver in der Spielsituation drin wärst, hast du halt immer diese Unterbrechungen.
Und das ist einer der Hauptkritikpunkte, das ist schon der 3DS-Version damals gewesen. Man muss sagen, es ist wohl dem Handheld geschuldet, weil so die Bereiche, die du betreten kannst, in den Leveln begrenzt werden können. Und halt dieses Typische, was damals beim 3DS oft also eine Zeit lang sehr gerne gemacht wurde, ein Handheld-Spiel muss ja strukturierter sein als ein Heimkonsolenspiel, weil du spielst es ja eher unterwegs und deswegen musst du Missionen, Missionen, Missionen haben und zwischendurch halt einen guten Punkt haben, an dem du eine Pause einlegen kannst. Ist nicht die beste Lösung. Ich könnte auch eine Pause einlegen, wenn ich eine Möglichkeit hätte, in einem Gemäuer einfach zu speichern und fertig.
Ja, eben, ich meine,
Kann ich aus.
guck dir ja die drei Versionen von Luigi's Mansion an. Also, war ja ein ursprüngliches Heimkonsolenspiel. Ich meine, das
Ja.
kam dann 5 Jahre nach dem zweiten Teil erst auf den Markt.
Genau,
Aber
und
da
da
hat
war
man ja
halt dann
gesehen, dass es
da war die ganze
funktioniert.
Sichtweise schon eine andere bei den
Ja.
bei den 3DS-Spielen. Da war dieser Gedanke, dass das alles missionsstrukturiert sein muss. Das gab es irgendwie bei so ein paar 3DS-Spielen, war das eine Zeit lang dieser feste Gedanke, dass Handheld-Spiele etwas strukturierter sein müssen und nicht so offen frei sein dürfen. Warum auch immer, dass da eine Zeit lang wieder da war.
Ja.
Was vollkommen Unsinn ist, muss man dazu sagen. Und ich bin der voll bei dir. Ich sag auch, hätten wir die. Ich finde es in Ordnung, dass es verschiedene Gemäuer gibt. Ich glaube, fünf gibt es insgesamt, fünf Level, wenn mich nicht ganz täusche. Also fünf Gebiete, die wir betreten. Aber wenn ich jedes Gebiet für sich komplett frei erkunden dürfte, ohne diese Unterbrechung, dass Igitt mich zurückholt, wäre das viel angenehmer. Ich könnte natürlich optional jederzeit zurückgehen, um Geld abzugeben, damit ich neue Sachen freischalte, weil. Wenn ich sammle, wir sammeln ja auch Reichtümer und mit den Reichtümern verbessern wir dann unsere Taschenlampe, unseren 0915 Schreckweg heißt da, glaube ich, in dem
Schreckweg
Spiel.
0915, genau.
Schreckweg 0915, genau. Die Sachen werden ja verbessert in dem Spiel dadurch. Und für sowas zurückzukehren, ist ja auch vollkommen in Ordnung, oder weil ich halt sage, ich will jetzt ausmachen oder so. Die Möglichkeit, jederzeit zurückzugehen, zu haben, aber halt auch direkt wieder in das Gemäuer einsteigen zu können. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. An verschiedenen Einstiegspunkten und Ausstiegspunkten dann halt festgelegte. Weil wir reden immer noch über ein Spiel, das ursprünglich erschienen ist. Da kannst du nicht sagen, ich steige da wieder ein, bei dem ich ausgestiegen bin. Das würde das wahrscheinlich, wenn, gerade besonders wenn ich das Spiel beende, nicht mehr machbar sein für 3DS. Aber zumindest das Gemäuer. Geschlossen, also für sich offen, frei erkundbar, mit natürlich, ich muss natürlich erst die Sachen freischalten, um weiterzukommen. Der Professor kann mir die neuen Aufgaben doch auch per Funk mitteilen. Der labert doch andauernd einen voll während den Missionen.
Ja.
Da kann er doch auch in einem dieser Labersegmente sagen: Hier, ich habe übrigens dort und dort dies und jenes vergessen. Geh mal dahin, da fi findest du das und das brauchst du, um diese neuen Geister, die aufgetaucht sind, zu besiegen. Als Beispiel. Dafür muss ich nicht nach draußen ins Labor, um von ihm darüber informiert zu werden und dann wieder reingeschickt zu werden. Das ist halt das, ja, und damit haben wir den Hauptkritikpunkt an diesem Spiel, diese Levelstruktur, die ich einfach schade finde.
Ja, und der zweite Kritikpunkt, der eng damit zusammenhängt, wenn du halt so ein Komplettist bist, dass du wirklich alles in diesem Spiel sammeln und finden willst. Du kommst nicht drum rum, wenn du eine neue Mission auswählst, eigentlich alle zugänglichen Räume, also manche sind ja da nochmal abgetrennt, die du dann eben nicht aufsuchen kannst in manchen Missionen, also dann ist die Tür einfach zu, dann kommst du da nicht durch. Aber du musst im Grunde alle zugänglichen Räume noch einmal absuchen, weil ab, glaub, der zweiten, dritten, vierten Mission irgendwie kriegst du dann die Information, dass sich in den Missionen ja auch Sachen ändern können, also zum Beispiel Möbel verschwinden. Und du hast ja dann so eine spezielle Taschenlampe, ich weiß, Finsterblitz, glaube ich, kann das sein?
Ich
Und
glaube schon.
dann kannst du halt solche
Nee,
unsichtbaren
Düsterlampe. Düsterlampe
Düsterlampe,
heißt sie.
okay, mit der Düsterlampe kannst du dann entsprechende Möbelstücke oder sagen wir einfach mal neutrale Objekte bestrahlen für ein paar Sekunden, dann tauchen die halt wieder auf und da findest du dann halt zum Beispiel bestimmte Juwelen. Es gibt ja irgendwie, ich glaube, so 10 Juwelen oder vielleicht sind es ein paar mehr pro Herrenhaus.
Ich glaube, es sind ein paar mehr, aber ich weiß nicht genau, wie viele.
Ja, oder zum Beispiel tauchen ab einer bestimmten Mission dann auch Buhus auf, die halt nochmal so extra sind, die du dann auch entsprechend halt fangen kannst. Aber wenn du dann nicht alles absuchst, also meistens ist es wirklich so, du kommst auf jeden Fall durch diesen Raum durch, wo ein Buhu drin ist. Also man kann den meistens auch nicht verfehlen. Aber manchmal sind die halt dann auch in Räumen, wo du schon mal warst und die für die aktuelle Mission einfach nicht notwendig sind aufzusuchen, da nochmal hinzugehen. Und das ist was, was mich dann halt schon stört, weil das einfach nur so schlechtes Spieldesign ist. Also da wäre es vielleicht sogar besser gewesen, wenn die Missionen wesentlich linearer gewesen wären, dass man dann halt, weiß ich nicht, pro Mission einfach ein Stockwerk von so einem Haus hätte. Ne, das wäre, dann wäre das vielleicht gar nicht so schlimm gewesen, ne, mit diesem freien Erkunden halt, ne? Dann hätten uns das vielleicht gar nicht so sauer aufgestoßen. Also man sieht schon, es gäbe viel mehr Möglichkeiten, dieses Spiel besser zu gestalten.
Ja. Und dazu kommt, wenn ich es den Buhu nicht finde und die Mission abschließe, muss ich die Mission noch neu spielen, um den Buhu doch noch nachträglich zu holen. Außerdem gibt es ja nach dem Level immer eine Wertung. Und wenn ich aus irgendeinem Grund, ich habe nicht genug Reister eingesaugt, ich habe nicht genug Reichtümer gesammelt oder ich habe auch nur ein Herz zu viel verloren, kriege ich eine schlechtere Wertung. Und wenn ich wirklich Komplettist bin, will ich natürlich die bestmögliche Wertung auch in jedem Level haben.
Ja.
Ja. Und die Buhus sind nochmal deshalb wichtig, weil wenn alle Buhus in allen Leveln gibt es ja immer einen, also alle Buhus aus einem der Gemäuer gesammelt sind, wird ein Bonuslevel freigeschaltet.
Genau.
Ja, das heißt natürlich, die Buhus will man erst recht sammeln. Was natürlich eine schöne Sache ist, muss man sagen. Also es ist, ich habe nichts dagegen, ich die Buhus sammeln und so weiter. Das ist eine tolle Nebenaufgabe und sowas. Aber die Umsetzung ist halt nicht die beste.
Ja.
Das ist das Problem.
Man muss
das
natürlich.
Spiel hat. Was?
Ja, was ich noch dazu sagen wollte, man muss natürlich noch dazu sagen, dass diese Collectibles, also sowohl diese Edelsteine, die nochmal gesondert sind, als auch die Buhus, die bringen jetzt nicht so viele Boni, wie man das vielleicht glaubt. Also, Nein. Also vor allem auch diese Bonuslevel, von denen du gesprochen hast, da kann man sich dann halt recht frei tatsächlich dann in den Herrenhäusern umsehen. Man bekommt dann auf der Karte Orte angezeigt, wo sich dann halt Geister befinden und die muss man halt einfach so schnell wie möglich einsaugen. Die kann man halt gut nutzen, um halt Geld zu sammeln. Aber ich glaube auch, wenn man das Spiel durchspielt, ohne halt, glaube ich, nur einmal in so ein Level reinzugehen und man geht wirklich sorgfältig durch, sollte man eigentlich auch genug Geld zusammenbekommen, um den Schreck weg und die Düsterlampe so komplett aufzuleveln. Ne? Das passiert ja automatisch dann bei der Rückkehr ins Labor. Und ja, also auch dafür gibt es eigentlich, sag ich mal, wenig Gründe, oder?
Ja, stimmt. Stimmt. Also es ist wirklich nur, wenn man alles gespielt haben will. Ansonsten braucht man die Bonuslevel zwingend nicht. Die sind halt wirklich dafür da, dass man hat sie und fertig. Aber benötigt werden sie nicht. Also zumindest nicht, soweit ich irgendwie da wüsste, dass da irgendwas wäre. Und die Juwelen, die man sammeln kann, bringen einem ja eigentlich auch nichts, außer dass man dadurch noch mehr Reichtum freischaltet.
Ja, also ich sag mal so, es gibt dann schon ein spezielles Objekt, was man an einer bestimmten Stelle sehen kann. Da möchte ich jetzt nicht zu viel verraten, wenn man das wirklich selbst sehen will. Aber es bringt einem spielerisch überhaupt nichts.
Ja.
Und ich meine, das beste Beispiel, alles zu sammeln, ist ja, finde ich, immer noch hier Breath of the Wild mit den Krogsamen, dass du am Ende halt einfach einen goldenen Haufen Scheiße bekommst. Und das ist halt so das Statement, was Luigi's Mansion 2 auch hier bringt, aber halt anders.
Ja. Und in einem kleineren Rahmen. Es ist bei weitem nicht so viel wie in Breath of the Wild.
Ja, wobei man da sagen muss, dass die Krogsamen an sich ja in Intervallen immer noch einen Zweck hatten, indem du halt, ich glaube, mehr Waffen und Schilde tragen kannst. Ne?
Das stimmt.
Und da ist es halt, aber fangen wir bitte nicht mit Breath of the Wild an.
Nein.
Mein Blutzucker geht gerade in die Höhe, ja?
Ja, nee, außerdem, so ich möchte mal sagen, wir haben jetzt schon viel kritisiert an Luigi's Mansion 2. Wir sollten trotzdem festhalten, es ist kein schlechtes Spiel.
Nee, das macht ja auch Spaß, also das Gameplay an sich, ne? Dass du halt mit Luigi dann auf Geisterjagd gehst. Ich meine, wir haben ja, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, wie das überhaupt funktioniert.
Nee, haben wir noch nicht. Kannst du gerne mal erklären.
Ja, also man schlendert dann halt durch diese Herrenhäuser und man merkt dann irgendwann, okay, dieser Raum ist jetzt irgendwie ein bisschen dunkler, die Musik ist gedämpfter, hier passiert gleich irgendwas. Und manchmal bewegen sich dann auch ein paar Möbelstücke, die zittern halt oder eine Schublade geht vielleicht mal auf oder es klimpert irgendwo in der Ecke. Dann weiß man, okay, hier kann man jetzt mal ein bisschen mal die Gegend anschauen, eventuell die Möbelstücke untersuchen und manchmal tauchen die Geister dann auch automatisch auf. Die versuchen natürlich Luigi meistens auch von hinten zu erschrecken und damit man den Geistern zuvorkommt, man muss dann halt diese Muster, also die haben ja bestimmte Bewegungsmuster, wann und wo sie erscheinen, die muss man erst einmal ja, ich sag mal, lernen, aber die gehen eigentlich relativ schnell so ins Blut. Ist jetzt nicht so ein Mega Man, wo man die komplette Levelstruktur auswendig kennen muss. Ja, und wenn die Geister halt auftauchen, muss man sie wirklich blitzschnell mit der Taschenlampe anleuchten. Dann sind die geschockt. Und dann kann man schnell zum Staubsauger greifen und die dann einsaugen. Und die Geister haben halt auch unterschiedlich viel Lebensenergie. Die wird dann auch mit einer Zahl symbolisiert an den Geistern selbst. Und die muss man dann halt runter auf 0 kriegen. Bei 0 werden sie halt eingesaugt. Und ab einer bestimmten Stelle, wenn die halt, da läuft halt quasi auch so eine Art Ausdaueranzeige bei den Geistern runter. Oder was am Staubsauger selbst, dass die
gefüllt. Am Staubsauger, wenn wir gut dagegen halten, steigt diese Anzeige vom Staubsauger. Wenn wir dann A drücken, setzt Luigi einen besonderen Zug, sage ich mal, ein. Und da verringern sich die Lebenspunkte schneller.
Genau.
Um einen bestimmten Wert, also einfach um einen Wert nochmal etwas mehr. Bei den normalen Geistern reicht so ein Zug schon aus, um die dann wirklich einzusaugen im Normalfall. Bei den späteren Geistern, den großen, größeren und stärkeren Geistern, reicht dann meistens das nicht aus.
Nee, also da braucht man schon 3, 4 von diesen Anläufen. Man weiß ja auch nicht, ob man das dann halt auch schafft, weil später vor allem bekommt man es dann ja auch nicht mit vereinzelten Geistern zu tun, sondern auch schon mal mit ganzen Banden, also 4, 5 Geister sind zum Ende hin auch keine Seltenheit, muss man sagen. Das ist auch etwas, was mich so ein bisschen gestört hat. Ja, man kann mit Luigi dann auch auf Knopfdruck, ich glaube, man muss B drücken, um dann auszuweichen. Dann springt er halt zur Seite, weil manche Geister bewerfen einen ja mit Spielzeug, Bananenschalen oder ganz einfach Ektoplasma. Dann rutscht halt Luigi entsprechend auf einer Bananenschale aus oder nimmt dann vielleicht sogar Schaden, wenn er irgendwie einen schweren Gegenstand an den Kopf bekommt. Und dann verliert man natürlich auch diesen Geist aus dem Strahler, sag ich mal, der Taschenlampe vom Staubsauger halt, aus diesem Saugwirbel. Und dann muss man halt den Geist erstmal wieder anleuchten. Und vor allem, wenn das eben so mehrere Geister sind, ist das schon ein bisschen anstrengender, tatsächlich. Ja.
Man kann sagen, wenn man es schafft, mehrere gleichzeitig mit dem Strohblitz anzublitzen, kann man auch gleichzeitig mehrere einsaugen. Das geht auch. Also gut platziert kriegt man auch mal 2, 3 Geister auf einmal eingesaugt.
Ja, das stimmt. Also und was man halt noch sagen sollte, bei diesem Saugruck, den man dann halt hat, da ist es auch noch wichtig zu sagen, den sollte man dann auch am besten, wenn der Geist kaum Lebensenergie mehr hat, genau dann einsetzen, weil vor allem die größeren Geister und wenn der Staubsauger später aufgemotzt ist mit mehr Power, dann hinterlassen die Geister auch entsprechend mehr Geld. Dann lassen die statt vereinzelten Münzen auch mal ein paar Goldbarren oder also erstmal sind es, glaube ich, Scheine und Goldbarren ist, glaube ich, die höchste Währung. Ich glaube, eine Münze gibt halt den Wert 1, ein Schein den Wert 5 und ein Goldbarren, glaube ich, den Wert 20. Und entsprechend kriegt man dann halt auch mehr Geld und das Geld wird dann halt automatisch eingesetzt, wenn man zurück ins Labor kommt und dann werden die Gegenstände halt automatisch aufgewertet. Man kann jetzt auch nicht entscheiden, ob man jetzt eher den Staubsauger oder die Taschenlampe aufwerten will. Das passiert, ist dann unterschiedlich, also ist immer im Wechsel im Grunde. Und finde ich auch ein bisschen schade, dass man es nicht wechseln kann.
Ja, finde ich auch. Also ich fände es auch besser, wenn ich da entscheiden könnte, was mir lieber ist. Aber ist halt ein bisschen simpel in der Hinsicht, muss man sagen. Man merkt hier halt, das Spiel ist in gewissen Hinsichten einfach ein bisschen auch vereinfacht. Soll natürlich auch die Zugänglichkeit erhöhen. Für die jüngere Zielgruppe wahrscheinlich auch. Mhm. Deswegen, ja, ich akzeptiere es. Es ist in Ordnung, sage ich mal so. Ja. Könnte anders sein, aber ich akzeptiere es.
Ja. Du hast mit der jüngeren Zielgruppe übrigens auch einen guten Punkt angesprochen, Alex. Mhm. Denn wenn wir jetzt einfach mal so großzügig sind und sagen, Luigi's Mansion 2 wäre ein Survival-Horror-Spiel, es hat ja zumindest Elemente davon. Aber es ist, denke ich mal, eher ein Action-Adventure, was ja auch Survival-Horror-Spiele meistens sind. Aber wenn wir uns dann mal an großen Spielen, was heißt großen Spielen, aber so an den etablierten Marken wie Resident Evil zum Beispiel orientieren. Ne, da merkt man, okay, diese Spiele sind auch an ein erwachsenes Publikum gerichtet. Die versuchen, wollen uns vor dem Bildschirm halt richtig gruseln zu lassen oder auch zu erschrecken zum Teil. Ne, mit Jumpscares und was weiß ich nicht. Ich erinnere nur mal an die Bluthunde im ersten Teil von Resident Evil, die plötzlich in diesem Gang durch das Fenster springen. Du hörst halt keine Musik, du hörst nur den Wind. Auf einmal klirrt das Fenster und diese Hunde kommen auf einen zu. Und ich glaube, jeder, der diese Situation nicht kennt und zum ersten Mal spielt, der könnte durchaus dann mit seiner Spielfigur dort den Tod finden, weil das einfach so plötzlich passiert, aber richtig gut gemacht ist. Und Luigi's Mansion dreht den Spieß halt um, richtet sich an eine jüngere Zielgruppe, die Luigi dabei beobachtet halt, wie er erschreckt wird, was ja auch ein bisschen witzig dargestellt wird und auch überzeichnet mit Slapstick-Humor und so weiter, ne? Mhm. Und
ja, stimmt.
Es ist halt nochmal eine ganz andere Form des Horrors, wenn man so möchte. Aber ich finde, Nintendo hat hier schon mit dem ersten Luigi's Mansion und jetzt auch mit dem zweiten Teil wieder wunderbar gezeigt, dass eben so Survival-Horror nicht unbedingt nur an ein erwachsenes Publikum gerichtet sein muss, wenn man es denn richtig macht.
Ja, stimmt vollkommen. Finde ich auch sehr gut, dass es sowas, dass Nintendo das so zeigt. Ich würde mir wünschen, dass sich ein paar weitere Studios dran orientieren. Ich will gar nicht ausschließen, dass es da noch andere Spiele gibt, die in eine ähnliche Richtung gehen, die ich aber nicht kenne vielleicht. Aber nicht jeder mag dieses Horrorlastige, mag aber Spiele wie Resident Evil in ihrer Grundstruktur, nur als um ein bisschen Beispiel zu nennen. Und deswegen finde ich so eine Herangehensweise mit diesem Humor auch dabei, finde ich eigentlich ganz schön. Das hat einfach was. Und das ist das, was ich bei der Luigi's Mansion-Reihe besonders mag. Also bei allen drei Teilen. Ja. Dieses Grusel mit Humor verbunden, das ist einfach sehr schön umgesetzt in allen drei Teilen.
Definitiv. Jetzt müssen wir aber mal was zur Spielzeit von dem Spiel sagen. Wie stehst du denn zur Spielzeit des Spiels?
Ja, ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht mehr, wie lang die anderen beiden Teile waren. Das müsste ich jetzt gerade nochmal nachschauen, weil ich glaube, der erste Teil war ja besonders kurz.
Genau, den ersten Teil konnte man so, glaube ich, 5 bis 7 Stunden konnte man den schon durchspielen, je nachdem.
Ja, genau, ich glaube, wenn man alles freischalten wollte, wird immer so das Durchschnittszeit die 8 Stunden, bis zu 8 Stunden angegeben. Aber das ist wirklich, wenn du alles willst und auch nur bis zu. Der dritte Teil, glaube ich, der kommt schon so auf 15 bis 20 Stunden, wenn man alles haben will.
Den habe ich tatsächlich bis heute noch nicht gespielt. Den muss ich noch nachholen.
Okay. Also ich glaube, die Story kannst du da in knapp so 10 bis 15 Stunden durchspielen. Den Rest, ich glaube, so in 15 bis 20, vielleicht sogar ein bisschen länger als 20, je nachdem, wie du halt auch spielst. Mhm. Beim zweiten Teil, jetzt bei Luigi's Mansion 2, ja, es bewegt sich ja irgendwo zwischen den beiden Teilen, wenn ich jetzt das richtig einschätze.
Ja, also ich glaube tatsächlich, wenn du einfach nur stur durchspielen möchtest, ohne jetzt groß Collectible zu sammeln, dann dürftest du halt so um die 10 Stunden brauchen. Und ja. Also ich habe am Ende, ich habe zwar immer sorgfältig alles abgesucht, habe aber auch nicht alles gefunden tatsächlich, also vor allem Boohoos fehlen mir. Bestimmt ein Viertel bis ein Fünftel oder so. Aber ich habe am Ende so 15 Spielstunden gehabt. Und ich muss tatsächlich sagen, mir war das Spiel dafür tatsächlich schon zu lang. Was aber halt vor allem daran liegt, dass nach 3 Spielstunden ungefähr ja quasi kein neues Gameplay mehr dazu kommt.
Ja, das stimmt. Das ist, man kriegt im Grunde in den ersten paar Missionen, noch vor dem ersten Bosskampf,
ja,
ungefähr, kriegt man eigentlich alles, was das Spiel einem zu bieten hat. Es gibt vielleicht noch ein bisschen alternative Rätsel oder sowas, Variationen, aber halt kein richtiges Gameplay-Element mehr. Und das ist so ein bisschen das Problem, auch ein kleines Problem des Spiels.
Ja, also das, ich muss tatsächlich sagen, ich habe wirklich in den ersten Stunden, also auch nachdem ich da quasi alle Gameplay-Mechaniken verinnerlicht hatte, auch durch noch meinen Spaß, also 7, 8 Stunden, hätte ich mir gewünscht, dann wäre das Spiel am besten vorbei, spätestens. Nur, das ist halt so ein Ding, Das Spiel entstand in einer Zeit, wo Spiele auf einmal anfingen oder anfangen mussten, gezwungen wurden dazu, immer und immer länger zu werden. Ja, also ich meine, klar, wir haben ja jetzt nicht so eine Open-World-Quälerei eines Assassin's Creed zum Beispiel, wo die ganze Karte voll gepflastert wird mit irgendwelchen Icons. Das ist Luigi's Mansion 2 definitiv nicht. Und wie gesagt, man kann es ja auch immer mal wieder einfach mal ein bisschen weiterspielen. Aber es fehlt halt einfach, dass was Neues dazukommt. Ja, das hat mich wirklich schon sehr gestört. Und ich hatte dann auch. Irgendwann habe ich mich wirklich durchgezwungen oder zwingen müssen, es dann auch zu Ende zu spielen. Ich wollte es halt zu Ende spielen, weil ich möchte halt so ein Spiel auch gerne durchspielen, vor allem wenn ich dann die ganze Reihe irgendwann mal gespielt haben will. Ich meine, Teil 3 gucke ich mir dieses Jahr bestimmt auch noch an, habe ich zumindest vor, damit ich endlich dann auch mal auf dem aktuellen Stand bin, was Luigi's Mansion angeht. Aber da wäre schon mehr Variation möglich gewesen oder halt das Spiel hätte irgendwie kürzer ausfallen können. Und dann hätte man ja vielleicht dann am Ende einen höheren Schwierigkeitsgrad oder so freischalten können, wo man dann vielleicht auf stärkere Gegner zum Beispiel trifft, damit es sich lohnt, das Spiel vielleicht auch mal ein zweites Mal durchzuspielen.
Wäre zum Beispiel eine gute Möglichkeit gewesen, ja. Man muss dazu sagen, rein von der groben Spielzeit her ist Luigi's Mansion 2 ungefähr genauso lang wie Luigi's Mansion 3, wenn man es komplettiert. Vielleicht ein bisschen kürzer. Wenn man aber jetzt mal die Durchschnittszeiten geht, ich bin jetzt mal auf How Long to Beat gegangen, einfach um zu schauen, was denn so die Durchschnittszeiten sind, die angegeben werden für das Spiel. Man muss sagen, hier, das bezieht sich auf die 3DS-Version. Für die 2D, für die HD-Version gibt es bisher keinen Eintrag, keinen eigenen. Vielleicht auch einfach nur, weil es ist ja eh dasselbe Spiel. Und da wird für Komplettisten eine Spielzeit für Luigi's Mansion 2 von 28,5 Stunden angegeben.
Puh, das ist aber ein bisschen hochgegriffen, finde ich
Ja,
tatsächlich.
während bei Luigi's Mansion 3 22 Stunden angegeben werden. Man muss dazu sagen, How Long to Beat setzt die Spielzeit aufgrund dessen an, was die Nutzer dort angeben, also was sie angeben, wie lange sie gebraucht haben. Und daraus wird eine Durchschnittszeit errechnet.
Gut, man muss natürlich dann auch noch sagen, wie sind die Spieler denn darauf gekommen? Haben die wirklich, das weiß man jetzt natürlich nicht aus dieser Statistik, das kann man da nicht entnehmen, aber es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder man sucht wirklich alles aus eigener Kraft, was ja so das Optimum wäre, ne, im Grunde auch die Zeit, die irgendwie auch schon stimmen sollte, dann könnte ich mir die 28 Stunden sogar vorstellen. Aber mittlerweile gibt es ja kaum ist ein Spiel draußen, 4, 5 Tage später gibt es schon einen vollständigen Walkthrough, wo du halt dann im Grunde alles mitbekommst, wo du weißt, wo du alles finden kannst, ne? Und wenn du mit sowas rangehst, ne, weil einfach dann auch irgendwie nicht mehr unbedingt der Willen oder die Kraft von den Leuten dann dazu da ist. Ich meine, ich sehe mich das ja auch selbst. Ich habe einfach nicht mehr die Zeit, halt irgendwie mich in ein Spiel so reinzufuchsen, weil es gibt einfach zu viele Spiele und wir hatten es schon gesagt, die meisten Spiele sind einfach mittlerweile viel zu lang oder länger, als sie eigentlich sein müssten. Ne? Und entsprechend ist Zeit kostbar, aber wenn du sowas halt komplettieren willst, und dazu zähle ich mich gerne, gucke ich auch einfach mal in so einem Guide nach. Ne? Also ich versuche so immer alles selbst zu finden, aber manchmal denke ich einfach, okay, das finde ich jetzt irgendwie nicht. Ne? Manchmal laufe ich auch einfach mit einer, weiß ich nicht, mit geschlossenen Augen durch die Gegend. Eigentlich liegt die Antwort vor mir. Ne? Also bestes Beispiel, ich habe nochmal, um auf Assassin's Creed zurückzukommen, ich spiele aktuell den vierten Teil und da gibt es ja in der Spielwelt so Flaschen, die man sammeln kann, wo so ein Brief drin ist, der sich dann irgendwann zusammensetzt. Und ich war wirklich an der, nee, Entschuldigung, gar nicht wahr. Es gibt ja vergrabene Schätze, das meinte ich. Und man hat ja Schatzkarten, man fährt dann halt mit seinem Schiff dahin. Und ich war an dem Strand, wo der Schatz auch vergraben ist. Aber ich bin halt rumgelaufen, ich habe diese Stelle einfach nicht gefunden. Es taucht ja immer so ein Symbol auf. Dann weißt du, okay, hier graben. Und ich laufe da 5 Minuten rum, dann habe ich einfach keinen Nerv mehr. Ich gucke im Internet und ich sehe, ich bin an diesem Strand und gehe dann wirklich zu dieser einen Stelle hin und ja, ne, also die Geduld ist einfach nicht mehr so groß, wie sie noch vor 10, vor 20 Jahren war.
Ja, verstehe ich. Ist halt, ist was anderes. Man muss hier halt sagen, Die Zeiten, wie gesagt, sind Durchschnittszeiten, die ich hier habe. Was noch ein wichtiger Punkt hierbei ist, es wird getrennt zwischen Komplettist und Main plus Sides, also Hauptquests plus Nebenquests. Und da gibt es einen massiven Unterschied hierbei. Weil Komplettisten, wie gesagt, 28,5 Stunden. Main plus Sides, 18 Stunden. Jetzt frage ich mich, was diese 10 Stunden ausmachen. Man muss sagen, das sind 3DS- und Switch-Versionen beide enthalten. Für die 3DS-Version werden immer etwas längere Zeiten als für die Switch-Version angegeben. Bei Komplettisten ist es sogar ein Unterschied von 7 Stunden. Da ist vom 3DS 31,5 und bei der Switch sind es 24,5 Stunden. Was ich mich frage, ob vielleicht bei Komplettisten zum Teil auch der Multiplayer-Modus mit dazu zählt.
Oh, das ist eine gute Frage, aber ich weiß nicht, wie kann man denn den Multiplayer-Modus damit reinzählen? Weil
Ja,
Multiplayer ist
das.
es ja so, du spielst dann entweder lokal oder halt online, dann
Genau.
mit Freunden oder fremden Mitspielern dann eben. Du musst den sogenannten Wirrwarr-Turm erklimmen, also das ist dann halt ein Gemäuer mit einer bestimmten Anzahl an Stockwerken. Also ich weiß nicht mehr die Abstufung, aber das höchste waren, glaube ich, 25 Etagen. Das habe ich einmal mit durchgezogen. Es hat dann auch ungefähr, ich glaube, eine Dreiviertelstunde gedauert, was ich auch schon ziemlich lang finde für eine Partie Online-Modus. Aber gut, ich wollte das halt einmal machen und du kriegst ja dann im Grunde nur Geld, was du halt im Singleplayer-Modus dann verwenden kannst. Aber dadurch, dass du halt im Singleplayer-Modus diesen Betrag an Geld in einem Bruchteil von so einer Multiplayer-Partie sammeln kannst und eigentlich auch immer genug Geld findest, ist das halt auch irgendwie wieder Quatsch, was du da als Belohnung bekommst, ne?
Ja, ist es auch. Es gibt, glaube ich, noch zwei andere Modi, aber die sind ja noch weniger mit Freischalten oder sonst irgendwie sowas. Deswegen, ich kann diese Zeitunterschiede nicht ganz verstehen, aber meine Güte, sie sind so hinterlegt worden von gar nicht mal so wenigen Personen. Also muss da irgendwo irgendwas dran sein. Ich wollte es auch nur erwähnt haben, damit hier die ungefähre Orientierung da ist. Ich denke, normalerweise wird man für das Spiel irgendwas zwischen 10, ja, 10 ist vielleicht ein bisschen wenig, sagen wir zwischen 12 und 20 Stunden brauchen.
Ja,
Je
das
nach
ist eine
eigenem
reelle Zeit.
Spielstil, wie oft muss man Level betreten, um die beste Wertung zu haben, wenn man die denn erreichen will, und solche Sachen zählen ja auch alle mit rein. Darf man auch nicht vergessen. Gut, haben wir noch irgendwas zu Luigi's Mansion 2 jetzt vergessen?
Ich denke, wir können zu unserem Fazit kommen.
Ich denke nämlich auch. Ja, dann darfst du anfangen.
Ja, dann fange ich mal an. Also Luigi's Mansion 2 ist schon ein ganz okayes Spiel. Ich finde, es hat zwar schon seine Qualitäten, die man allerdings halt alle so in den ersten 5 Spielstunden erkennen kann und danach passiert halt nicht groß was Neues. Danach fand ich es zumindest sehr ermüdend und sehr langgestreckt, weshalb ich den zweiten Teil deutlich schwächer als den ersten Teil finde. Wenn man halt die Reihe nicht kennt, sollte man sich halt eher den ersten Teil mal auf dem GameCube oder dem 3DS dann entsprechend nachholen. Vielleicht kriegen wir davon auch noch mal eine Switch-Version. Wäre ja schön. Würde der Titel auf jeden Fall oder wäre auf jeden Fall also der Titel hätte es auf jeden Fall verdient, sagen wir es mal so. Ja, ich kann jetzt leider keinen Vergleich zum dritten Teil ziehen. Den habe ich noch nicht gespielt. Der soll aber auch ziemlich gut sein. Aber ich sag halt ganz klar, Luigi's Mansion 2 ist vielleicht nur für die ganz, ganz größten Fans gesagt. Ansonsten, ja, kann man vermutlich bestimmt eher zum dritten Teil greifen. Der ist bestimmt noch mal was besser. Einfach von dem, was ich vielleicht mal so gehört habe, ist jetzt auch schon wieder ewig her. Ich will mich da auch gar nicht drauf festlegen, aber es ist halt so ein mittelmäßiges Spiel. Es ist halt nicht sonderlich gut, aber es ist jetzt auch nicht schlecht, weil das, was es macht, macht es ja dann auch rigoros dann bis zum Ende ganz passabel. Aber ich muss tatsächlich sagen, das Spiel hatte ja vor allem auf dem 3DS 2013 überwiegend sehr positive Bewertungen bekommen. Und die kann ich tatsächlich nicht nachvollziehen. Also da muss ich wirklich sagen, Die haben irgendwie ein anderes Spiel gespielt als ich, vermutlich. Aber gut, ist sicherlich auch zum Teil Geschmackssache. Ich sag halt ganz klar, der erste Teil ist schon noch das, was Luigi's Mansion für mich bisher am besten gemacht hat, aber nicht der zweite Teil.
Ja, man muss beim den Wertungen für den 3DS halt auch sagen, es war damals ein Handheld-Spiel für den 3DS. Da sind die Wertungen immer ein bisschen anders ausgefallen als jetzt für Heimkonsolenversionen oder sowas. Das musst du dabei immer bedenken, dass ein Handheld-Spiel etwas anders bewertet wurde. Das war schon immer so. Gerade in den Durchschnittswertungen. Ich konnte die Wertung damals auch nur teilweise nachvollziehen. Ich habe das Spiel auf dem 3DS gerne gespielt, tatsächlich. Auch wenn es mich gerade mit Hinblick auf den ersten Teil ein bisschen enttäuscht hatte, weil ich einfach was erwartet habe wie den ersten Teil, der hat mir einfach deutlich besser gefallen. Ist jetzt immer noch so, ich mag den ersten Teil lieber als jetzt den zweiten Teil. Finde den zweiten Teil okay. Das ist ein gutes, ist ein ordentliches Spiel, kann man spielen. Man sollte aber definitiv nicht das erwarten, was jetzt Teil 1 oder besonders Teil 3, den ich ja immer noch als den besten Teil der Reihe sehe, bietet. Also wenn man Luigi's Mansion spielen will auf der Switch und man hat den dritten Teil noch nicht gespielt, würde ich jedem immer empfehlen, erst den dritten Teil zu spielen und nicht den zweiten Teil. Ansonsten, ja, auch der zweite Teil ist okay. Wie gesagt, kann man auch spielen, wenn man die Reihe mag. Ich denke, viel mehr brauche ich da nicht zu sagen, oder?
Ja, ich denke mal, das war ein schönes Schlusswort zu unserem heutigen Thema.
Gut. Dann eine Sache wollte ich noch, ich habe schon erwähnt, dass ich nochmals kurz einbauen wollte mit 3DS, weil wir jetzt diese 3DS-Portierung hatten und gesehen haben, wie gut das funktionieren kann. Meinst du, Nintendo sollte, nachdem sie ja viel von der Wii U schon auf die Switch gebracht haben, auch anfangen, 3DS-Spiele auf die Switch beziehungsweise den Switch-Nachfolger zu bringen?
Nein, definitiv nicht.
Nein.
Also
Auch
ich.
die Spiele nicht, die es nicht mehr, die es gar nicht mehr anders zu kaufen gibt. Weil es gibt etliche Spiele vom 3DS, die du heute nicht mehr gescheit bekommst. Besonders die Spiele, die rein digital bei uns erschienen sind und der 3DS-Shop ist abgeschaltet.
Nein, nein, also ich müsste da jetzt etwas weiter ausholen, um das gerade nochmal zu erklären. Also grundsätzlich finde ich es gut, wenn Spiele verfügbar gemacht werden und auch verfügbar bleiben, egal ob nun physisch oder digital. Hauptsache, Spieler kommen an das Spiel selbst ran. Ich denke aber halt meistens, Nintendo sollte die Ressourcen lieber in neue Spiele stecken. Was jetzt vor allem daran liegt, dass wir auf der Switch sehr viele Portierungen auch von der Wii U bekommen haben. Komplett neue Remakes finde ich vollkommen in Ordnung. Die dürfen dann auch gerne mehr bieten als zum Beispiel zuletzt Paper Mario 2, was auch ein sehr schönes Remake ist, was auch ein paar kleine Verbesserungen drin hatte. Ich erinnere nur an die Warp-Röhren, womit halt viel von diesem Backtracking, was man halt bei den Nebenquests vor allem hat, sehr entschwächt wurde. Sowas finde ich halt gut. Und ich sag ja auch nicht, dass Nintendo komplett darauf verzichten sollte. Ne? Also ein paar Spiele haben es sicherlich verdient, nochmal eine zweite Chance zu bekommen. Vor allem, wenn die vielleicht auf der Ursprungshardware einfach nicht oft genug verkauft werden konnten. Ich meine, gut, das würde jetzt jedes Wii U-Spiel betreffen und würde meine Argumentation jetzt ein bisschen kaputt machen.
Ganz kurz
Und,
eingeworfen,
ja.
ich glaube, deshalb haben wir auch so viele Wii U-Spiele bekommen,
Ja.
weil sie auf der Wii U nicht erfolgreich genug waren und weil sie auf der Wii U dieses Publikum nicht erreichen konnten.
Genau, und ich meine, es gibt ja auch Spiele, die sind auf der Switch ja nochmal deutlich besser als auf der Wii U. Ich meine, Mario Kart 8 Deluxe zum Beispiel ist auf der Switch nochmal ein deutlich besseres Spiel, weil es einen gescheiten Multiplayer-Modus hat. Weil man jetzt auf mehr Taktik hat da, weil man ja zwei Items gleichzeitig hat. Also man kann solche Spiele schon in verbesserter Form nochmal veröffentlichen, aber. Ich möchte weniger Portierungen sehen, ich möchte mehr Neuentwicklungen haben.
Ja, das stimme ich dir voll und ganz zu. Es muss immer in der Relation deutlich mehr Neuentwicklung geben als ich nenne es ja nicht Portierung. Portierung ist für mich anders als ein Remaster.
Ja,
Ein
aber.
Remaster muss, nein, lass mich ausreden. Ein Remaster muss schon ein bisschen mehr bieten als eine einfache Portierung eines Spiels. Da muss schon was dahinter stecken. Also da muss schon ein bisschen Verbesserung hinter sein. Ein Remake ist natürlich immer noch mal besser als ein Remaster. Ich sag aber bestimmte Spiele. würde ich mir trotzdem wünschen, und wenn sie kein Remake bekommen, aus welchem Grund auch immer, dann nehme ich sie gerne als Remaster, einfach damit sie wieder verfügbar sind, weil ich sie selbst verpasst habe, weil ich der Meinung bin, sie haben diese zweite Chance verdient. Es trifft nicht auf, bei weitem nicht auf jedes Spiel zu, und bei den meisten würde ich sagen, remaked es oder bringt was komplett Neues, aber es gibt Spiele, bei denen ich der Meinung bin, und das finde ich, hat jetzt Luigi Ihnen gut gezeigt, wie dass das funktionieren kann auf der Switch oder auf der Switch 2, dass sie dann doch nochmal erscheinen sollten. Zum Beispiel ein Mario Kart von 3DS braucht, oder DS war es, glaube ich, der letzte Handheld-Teil, egal. 3DS. Braucht man nicht. Das braucht man nicht. Muss nicht sein. Auch das Smash Bros. Vom 3DS muss nicht sein. Braucht kein Mensch. Aber es gibt andere Spiele wie Ever Oasis zum Beispiel. Die hätten meiner Meinung nach nochmal eine zweite Chance verdient auf dem neuen System.
Ja, das stimmt. Und ich glaube tatsächlich, wenn Nintendo mal gescheit in sich gehen wird und sagt, okay, von fortan werden wir alles daran setzen, dass man die Spiele, die ich jetzt auf der Switch gekauft habe, dass ich die dann auch, also wenn ich die digital habe zum Beispiel, ne, dass ich die dann auch auf der Switch 2, auf der Switch 3, auf der Switch 4 irgendwann, wenn wir jetzt einfach mal so bei dem Namen einfach bleiben, weil ich einfach mir vorstellen kann, das ist jetzt momentan das Konzept, was Nintendo die nächsten 10 bis 15 Jahre fahren würde. Es sei denn, sie überraschen uns mit einem ganz anderen Konzept, was ich auch nicht komplett ausschließen möchte.
Ja, aber bei der nächsten Konsole gehe ich ganz klar von dem Switch-Konzept aus. Danach vielleicht wieder was Neues, aber jetzt werden sie erstmal daran festhalten.
Das denke ich tatsächlich auch. Aber solche Spiele, dass man die einfach dann auf das nächste System mit übernehmen kann. Ne? Deswegen finde ich es ja halt auf dem PC so super. Ich meine, PC ist nochmal was völlig anderes. Ne?
Ja, aber man muss sagen, das machen aber gerade auch PlayStation und Microsoft genauso. Ich kann meine PlayStation 4 Spiele auf der PS5 spielen, meine Xbox One Spiele auf der Xbox Series, sogar meine Xbox 360 Spiele zum Großteil kann ich darauf spielen.
Es funktioniert. Zum Großteil will ich vielleicht nicht unbedingt sagen, aber ziemlich viele schon.
Ja, also ich habe von meinen gesprochen.
Genau, aber ich wollte sagen, weil ich habe einige,
die ich besitze, die kann nicht ich zum Großteil darauf spielen. Wie es jetzt insgesamt ist, ist eine andere Sache.
Ja. Tatsächlich müsste ich das nochmal, weil als ich das letzte Mal geguckt habe, ist das Programm, glaube ich, gerade erst so gestartet. Müsste ich mir eigentlich mal eine Liste machen und mal schauen, weil da würde sich ja vielleicht mal anbieten, dann vielleicht auch, dass ich mir vielleicht mal eine Xbox Series X dann halt kaufe. Einfach damit ich dieses Spiel auch weiterhin spielen kann. Ich meine, klar, meine 360 funktioniert noch, aber ich bin da ein bisschen vorsichtig bei der 360, auch wenn das jetzt die Slim ist, die ich da rumstehen habe. Die davor ist ja kaputt gegangen, die einzige Konsole, die bisher kaputt gegangen ist. Und da hat es bei Microsoft so ein bisschen mit mir, mit den Konsolen verscherzt direkt, ne? Aber müsste man da mal sehen. Aber grundsätzlich, ja, Verfügbarkeit von Spielen ist unglaublich wichtig. Und fände ich halt gut, wenn dieses Bewusstsein auch weiter halt geschärft wird und dass die Konsolenhersteller auch sagen, ja, wir werden auch alles daran setzen, dass wir Spiele von früheren Generationen, auch auf künftigen Generationen, wieder lauffähig machen könnten. Ich meine, klar, das würde finanziell nicht unbedingt viel für die bringen, wenn zum Beispiel Sony sagt, ja, dass ich jetzt jedes PlayStation 2 Spiel, das ich habe, auf der PlayStation 5 emulieren kann. Ich meine, bei PlayStation 1 und 2 sollte das eigentlich zu 99% problemlos funktionieren. Aber halt PlayStation 3 ist halt momentan so ein bisschen der Flaschenhals wegen der ganzen Hardware-Architektur, allen voran wegen dem Prozessor.
Ist ja sogar so, dass die Spiele, die es offiziell im PlayStation Plus Premium-Abo gibt von der PS3, die gehen nur als Stream. Die kannst du nicht auf der einzeln auf der wirklich auf der PS5 spielen, die kannst du nur über das Internet streamen, weil es auf der PS5 nicht emuliert werden kann.
Ja. Bisher. Aber da hoffe ich halt trotzdem, dass die Entwicklung weitergeht. Und dass man dann eben solche Spiele entsprechend dann, weiß ich nicht, in 10 Jahren. Also mir ist es halt wichtig, dass ich meine physischen Spiele, die ich wirklich mir mal gekauft habe, ich meine, bei einem Disc-basierten System wie der PlayStation ist das ja auch keine große Kunst. Aber wenn du jetzt bei Nintendo guckst, ne, du hattest dann halt, ich meine, Wii U wäre ja mit Disc hat ja wirklich wunderbar funktioniert. Bei der Switch hast du jetzt wieder Cartridges, ne? Und entsprechend müsste es dann auch immer weiter halt Cartridges geben, was prinzipiell auch möglich ist und ich grundsätzlich halt auch gut finden würde. Aber wird sich halt irgendwann zeigen, wie groß diese Spiele werden, ob das dann irgendwann noch rentabel ist, solche Cartridges statt wieder optische Medien zu haben, oder
Ja,
ob
man
wir in
muss das.
20 Jahren zum Beispiel überhaupt noch optische Medien oder sowas Ähnliches überhaupt noch haben, weil das wissen wir ja auch noch nicht.
Ganz genau. Wir müssen halt auch dazu sagen, momentan denke ich, für Nintendo diesen Cartridge-Ding fahren, und wir haben ja auch mit SD-Karten und so weiter, mit immer höheren Größen und so. Und für immer günstige Preise, sollte man auch sagen. Ich denke, das wird, da werden die Cartridges für Nintendo schon rentabel genug bleiben, dass sie nicht wieder auf optische Medien wechseln. Zumal sie ja an diesem Handheld-Konzept momentan festhalten werden. Ich wollte das Thema jetzt auch gar nicht so sehr ausbreiten. Ich wollte eigentlich wirklich hauptsächlich nur wegen 3DS und dem Luigi's Mansion, weil das wäre ein Thema, das wir auch mal in einem eigenen Podcast behandeln könnten, vielleicht,
Denke ich
wie es
auch.
damit aussieht. Ich wollte noch was anderes zu sagen, was mir jetzt leider entfallen ist, worauf ich nicht mehr komme. Aber was halt noch ein Fakt ist, wovon ziemlich sicher auszugehen ist, auch weil es da schon in der Hinsicht entsprechende Patente gab. Ob die jetzt von Nintendo umgesetzt werden, ist eine andere Sache. Aber es momentan deutet alles stark darauf hin, dass wir zumindest unsere Switch-Spiele, sowohl die physischen als auch digitalen, auf dem Nachfolger problemlos spielen werden können.
Ja, das erwarte ich.
Ich auch. Wollte ich nur noch zum Abschluss jetzt einfügen, weil sonst breiten wir das Thema, glaube ich, ein bisschen zu weit aus.
Ja.
Aber wir können da gerne mal in einem gesonderten Podcast drüber sprechen. Fände ich auch mal interessant.
Genau. Ich denke, wir werden spätestens das Thema auf jeden Fall dann nochmal angreifen, wenn Nintendo die Switch 2 oder wie sie auch immer heißen wird, dann mal offiziell vorstellen wird. Also das wird sicherlich innerhalb des nächsten halben Jahres passieren.
Ja, ich gehe auch von aus. Also spätestens im Januar ist meine Vermutung. Das wäre dann so genau, damals haben sie die Switch ja auch im Januar vorgestellt.
Ja, das wäre dann quasi so 8 Jahre danach, ne? Und
Genau, deswegen. Also spätestens Januar gehe ich eigentlich von aus.
ja, muss man sich auch mal vorstellen, so 8 Jahre wieder war ein sehr langer Zyklus für die Konsole. Weil wenn du mal so an andere Konsolen zurückdenkst, waren es halt immer so 4 bis 6 Jahre in der Regel.
Ich bin mir gar nicht mehr sicher, welche Konsole das letzte Mal diesen hohen Zyklus hatte. Es gab eine, die kam auf 7, aber ich bin mir nicht mehr sicher, welche das war.
Ich überlege.
Es ist nicht das erste Mal, dass wir so längere haben, aber es ist schon selten.
Ja, ich glaube, bei Nintendo hatten wir das auch noch nie gehabt, oder?
Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, Nintendo hat zwar schon immer
Doch, ich
die
glaube bei.
Konsolen noch relativ lange am Leben erhalten, das heißt, sie weiter produziert,
Genau, aber ich rede jetzt
aber
wirklich zwischen den Erscheinungsdaten halt,
das
ne?
war immer, genau das meine ich. Aber zwischen den Erscheinungsdaten der Konsolen, da lag, glaube ich, noch nie so ein großer Zeitraum. Also ich meine, zwischen NES ist ja damals 83 in Japan, so also Famicom war 83 in Japan. Das ist jetzt das erste, davon gehe ich jetzt aus. Das waren 7 Jahre bis zum Super Nintendo dann.
Ja.
1990
Ich
kam das Gerät raus.
genau, und was mir
Das
einfällt.
N64 kam dann, meine ich, 96. Also haben wir da 6 Jahre. Nicht mehr 6 Jahre, weil es ja Mitte kam und der Super Nintendo kam ja Ende 90. Also haben wir da 6 Jahre.
Ja, ich glaube, die einzige Konsole, bei der mir einfällt, wo die 8 Jahre durchgehalten hat, war ja im Grunde die Xbox 360. Die kam ja 2005 auf den Markt und die Xbox One 2013.
Kam die wirklich erst 2013, die Xbox One?
Ja, die kam, als ich mit dem Studium angefangen habe. Da kam PlayStation 4 und Xbox One
Ich
raus.
habe 2012 im Kopf für die beiden Konsolen.
Nee, 2012 auf keinen Fall. Da kam ja gerade erst mal die Wii U raus.
Ich bin mir mal kurz die Xbox One. Du hast recht, 2013, ja. Die Xbox 360 kam erstmals, wir müssen immer vom Erstdatum ausgehen, 2005, ja. Die hat die 8 Jahre voll. Du hast recht.
Ja, das ist die
Ja.
einzige Konsole, wo ich jetzt
Das ist dann aber auch die, von der ich, die ich meinte. Ich wusste, es gab eine dieser Konsolen war es. Ich wusste nur nicht mehr welche. Das war die Xbox 360.
Genau. Aber
Die
ich glaube, wir schweifen jetzt auch zu sehr
Ja,
ab für
genau.
unsere
Wie
Hörer.
gesagt, das wäre alles Thema für den eigenen Podcast dann mal, in dem wir über genau sowas reden. Wenn ihr daran interessiert seid, schreibt das auch gerne in die Kommentare. Weil daran wollen wir uns nicht orientieren. Auch wenn ihr andere Ideen für Podcast-Themen habt, dürft ihr uns das gerne immer mitteilen. Wir sind da sehr gespannt, was ihr euch denn für Podcast-Themen vorstellt. Natürlich sind wir auch an eurer Meinung zu diesem Podcast interessiert. Und wie ihr über Luigi's Mansion 2 HD selbst denkt. Dürft ihr alles gerne, wie gesagt, in die Kommentare schreiben. Ja, damit sind wir dann aber für heute dann doch endlich durch nach unserer kleinen Exkursion in einen anderen Themenbereich.
Genau.
Und wollen uns verabschieden und wünschen euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, wann immer ihr den Podcast hört. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Adieu.